Ja, Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir dich als Gott kennenlernen dürfen. Und wir möchten proklamieren einfach hier jetzt an diesem Ort, dass du es würdig bist. Du bist es wert. Und es ist so gut, dich kennenzulernen und dich zu kennen. Es ist ein Privileg, von dir zu wissen. Und das ist nur, weil du in unser Leben sprichst, nur weil du dich offenbarst, dürfen wir überhaupt etwas erfahren über dich. Und deswegen danke ich dir auch für das Abendmahl, das wir heute einnehmen durften, wo auch gesagt wurde, das ist der Punkt, wo wir dir persönlich begegnen können. Und wir möchten eine Berührung von dir. Wir möchten, dass du unser Herz anrührst. Wir möchten, dass du unser Herz weich machst und offen machst. Gott, ich bitte dich, du siehst, mit welchem Zustand jeder hier ist. Du kennst die Herzensnöte und ich bitte dich, dass du darauf heute antwortest. Ich bitte dich, dass du auch nur den kleinsten Gedanken zu dem Fortschritt hinzufügst. Ich bitte dich, dass du wirklich einen Durchbruch schaffst. Ich bitte dich, dass du veränderst. Und ich danke dir für die Zeit, die wir hier zusammen haben dürfen, in deinem Namen. Amen. Vielen lieben Dank an die Lobpreisband für wirklich diesen schönen Worship. Ich freue mich richtig, hier zu sein und ich fühle mich wohl. Ich bin jetzt das zweite Mal hier und ich merke einfach, dass es wie zu Hause ist. Es ist schön. Und ich bin so auf dem Weg hierher gewesen und Hannover ist auch schön und wir haben sehr viele Grünflächen, aber den Weg entlang zu fahren durch diese Serpentinen und dann einfach mal so einen schönen Bach fließen zu sehen, das packt mich. Das ist schön zu sehen. Warst du schon mal blind? Und damit meine ich, dass du tatsächlich nichts sehen konntest. War es so, dass du dich, weil du in diesem Zustand warst, wie blind durch die Gegend durchfühlen musstest, dass du die Straße entlang gegangen bist und deine Hand an ein Auto gelegt hast, um irgendwie an die Straßennähe zu kommen, um irgendwie zu verstehen, wo jetzt der Weg ist, um die Straße zu überqueren? Hattest du das Gefühl gehabt, wirklich verloren zu sein, weil du mit deinen Augen nichts mehr wahrnehmen konntest? Hast du dieses starke Unwohlsein gefühlt und irgendwie auch ein Gefühl der Hilflosigkeit? Hast du erlebt, wirklich nichts zu sehen und wie blind durch diese Welt zu gehen? Vielleicht eine seltsame Frage, aber ich habe so etwas erlebt. Meine Sinnesorgane, die für die optische Wahrnehmung meiner Außenwelt zuständig waren, haben keine Reize mehr bekommen, keine Informationen mehr. Es war wie ausgeknipst. Es war dunkel und ich war wie verloren. Es war mega unangenehm und ich wurde sowas von unsicher. Es war ein beklemmendes Gefühl und ich hatte mich stark danach gesehnt, auch nur wenigstens ein kleines Licht zu sehen. Wenigstens irgendwo ein Funken hätte mir gereicht. Was war passiert? Was war los? Ich war in meiner Schulzeit mit meiner Klasse nach Hamburg gefahren und dort waren wir in einer Einrichtung, die nennt sich Dialog im Dunkeln. Und diese Einrichtung beschäftigt blinde Personen, die Menschen mit Augenlicht mal in ihre Welt hineinführen. Und es ist wie eine große Halle, alles ist abgedunkelt, es gibt nicht den kleinsten Lichtstrahl. Man hat vorher noch so einen kleinen Vorraum, da gibt es dann zwei Vorhänge, man geht rein und dann plötzlich, man hat ihn vorher nicht gesehen, tritt der Blinde in den Raum und holt einen ab diesem Punkt ab. Und dann betritt man eine große Halle, die Alltagssituationen simuliert, von dem durch einen Park zu laufen bis hin zu einer Straße, ein Auto steht dort, man muss sie überqueren, die Straße, und verschiedene Situationen oder auch eine Bar, ein Restaurant. Und man wird so durchgeführt von einem Blinden in einer Umgebung, in der man sich mit seinen Augen überhaupt gar nicht mehr zurechtfindet. Und ich kann mich erinnern, wie ich dort war. Ich glaube, das war in der 6. oder 7. Klasse. Und ich hatte ein Handy in meiner Hosentasche. Und ich habe immer ab und zu so drauf gedrückt, um zu gucken, ob ich nicht wirklich mein Augenlicht verloren habe, weil ich nichts mehr sehen konnte. Und dann habe ich immer ein bisschen geguckt, habe gesehen, okay, es scheint noch ein bisschen durch. Ich habe mein Augenlicht noch. Aber es war wirklich so gut gemacht, dass ich vollkommen verloren war. Ich war verzweifelt, dass ich sogar kurz wirklich gedacht habe, kann ich wirklich nicht mehr sehen? Und dort steht die Welt Kopf, denn plötzlich hat ein Blinder den Durchblick und erklärt, wie er jetzt es schafft, durch diesen Alltag zu kommen. Er bringt uns durch diesen Parcours und führt uns hindurch. Und man hat gemerkt, wie er gelernt hat, mit anderen Sinnen geschärft durch dieses Leben zu gehen. Wie er gelernt hat, okay, ich habe nicht diese optische Wahrnehmung, aber ich kann mich mit meinen anderen Sinnesorganen durch das Leben tasten und hören. Weltweit sind circa 40 Millionen Menschen blind und 1,1 Milliarden haben Sehbeeinträchtigungen. Das sind so die Zahlen der heutigen Zeit. Aber auch vor 2000 Jahren circa waren Menschen in einer ähnlichen Situation. Und sie saßen oder standen dort oft am Wegesrand. Sie waren abhängig davon, dass ihnen geholfen wird, dass sie durchgeführt werden, aber auch, dass ihnen Almosen und Spenden gegeben wurde. Und wenn wir jetzt 2000 Jahre zurückgehen, dann können wir auf ein bestimmtes Ereignis in der Bibel schauen. Wir wollen uns mal kurz in den Kontext einfach hineinnehmen. Jesus befindet sich in der Nähe von der heute noch existierenden Stadt Jericho. Er geht dort entlang und hat auch eine Schar an Gefolgschaft um sich herum. Und plötzlich ist dort ein blinder Bettler am Wegesrand. Und wir tauchen mal in diese Begebenheit ein und wir lesen dazu die Bibelstelle aus dem Evangelium des Apostel Lukas, Kapitel 18, die Verse 35 bis 43. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Und als er die Menge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Da verkündeten sie ihm, dass Jesus der Nazarener vorübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und die vorangingen, geboten ihm, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und da blieb Jesus stehen. Und er befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Und als er herangekommen war, fragte er ihn und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Und er sprach: Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Und ich komme zu dem ersten Punkt: Er sieht seine Chance. Ich möchte uns zusammen einfach mal in diesen Kontext dieser Begebenheit hineinführen. Da ist Jesus und er hat bereits eine längere Zeit öffentlich gewirkt. Er hat bereits auch eine große Schar an Nachfolgern. Wir sehen, dass eine Menschenmenge um ihn herum war und ihm sogar voranging. Da war es auch so, dass die durch die Städte zogen und allein aus Interesse zogen Menschen mit und wollten einfach wissen, warum sammeln sich die Menschen und sie ziehen mit. Und da war auch eine große Gefolgschaft, die ihm diesen Weg sozusagen mit begleitet hat. Und er hat diesen großen Auftrag, Jesus. Er wird am Kreuz sterben, stellvertretend für die Menschheit, die Strafe auf sich nehmen am Kreuz. Und zum Zeitpunkt dieser Begebenheit ist er sozusagen in den letzten Handlungszügen auf dieser Erde. Er ist kurz vor der Erfüllung seines Auftrags. Die Erzählung oder auch Jericho selbst als Ort sind nahe an diesen Ereignissen, die noch bevorstehen. Er wird in Jerusalem einziehen, der Palmsonntag. Er wird das letzte Abendmahl einnehmen mit seinen Jüngern. Er wird am Kreuz den Tod sterben und er wird auferstehen. Und wir sind so knapp davor, dass das alles passiert. Ich stelle mir vor, wie ich, wenn ich an dieser Stelle wäre, da durchgehen würde und ich wüsste, wow, okay, ich habe da auch Angst vor und das wird krass und das ist aber auch so heilsbringend. Das ist, ich wäre sowas von im Modus und ich würde da durchgehen und sagen, das ist der große Auftrag. Und das wird alles in Kürze geschehen. Und ich wäre so mit der Perspektive nach vorne und ich wüsste, ich habe jetzt viel gewirkt und jetzt kommt es so langsam zum Höhepunkt. Und ich wäre dort in meinem Modus und plötzlich sitzt da dieser blinde Bettler, versunken in seinem Alltag, mit seinen Einschränkungen. Er wird durch den Alltag geführt, er kann sich nicht selbst versorgen, er ist abhängig von Almosen und er bettelt. Und dieser Bettler, er hört plötzlich den Lärm der vorbeiziehenden Menschenmenge. Plötzlich kommt ein Toben in die Stadt und in seine Straße und er wird hellhörig und er bringt in Erfahrung, was da vor sich geht und er hört, dass Jesus der Nazarener dort vorübergeht. Das bedeutet Jesus, der aus dem Ort Nazareth kommt. Das ist dort, wo er aufgewachsen ist, wo er seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Er hörte die Menschenmenge, denn er war gut darin zu hören. Denn sehen konnte er nicht. Er hat das genutzt an seiner Wahrnehmung, was er konnte. Und so beobachtet er vom Wegesrand, was dort vor sich geht. Und er hatte offenbar bereits etwas von diesem Jesus gehört, denn bei der Information, da ist Jesus der Nazarener, fängt er an zu rufen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Zu diesem Titel Sohn Davids komme ich später, aber scheinbar ist für diesen blinden Bettler diese Person nicht einfach nur Jesus aus Nazareth. Und Nazareth war eine sehr kleine, unbedeutende Stadt zu dem Zeitpunkt. Sondern es war jemand, der scheinbar für ihn groß genug war, ihm zu helfen und dass er es nicht unversucht ließ, nach ihm zu rufen. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Sich erbarmen bedeutet, jemandem aus Mitleid zu helfen suchen. Jemandem aus Mitleid begegnen in dieser Not. Dieser blinde Bettler, er wollte sich Gehör verschaffen und er wollte dieser Person, von der er sich so viel erhofft hat, scheinbar so nahe kommen. Und wir sehen aber auch, dass mit diesem blinden Bettler und Jesus in dieser Begebenheit eine Menschenmasse einen Teil in der Geschichte hat. Und in Vers 39 lesen wir, dass diese Menschenmasse gebietet, dem Bettler zu schweigen und nicht nach Jesus zu rufen. Ich weiß nicht, wie es euch geht damit, aber ich verstehe das nicht. Ich meine, Jesus ist der große Wunderwirker, der angefangen von literweise Wasser zu Wein bis hin zu Tote, die lebendig wurden. Und jetzt ist da ein blinder Bettler. Wie genial ist das, jetzt auf einmal wieder ein Wunder zu sehen? Einfach nur sogar vielleicht für den Hype. Einfach nur, boah, jetzt ist wieder was passiert. Aber nein, die Menschenmasse sagt, hör auf, lass es. Wir wollen nicht, dass du ihn jetzt bemühst. Ich verstehe nicht, warum und ich kann es auch tatsächlich gar nicht beantworten, aber wir sehen, dass in dieser Situation dem blinden Bettler Widerstand widerfährt durch das Einwirken dieser Volksmenge. Und ich denke, dass sich auch ein gewisser Widerstand dadurch in ihm aufgetan hat. Wenn schon alle auf dich zureden, mach es nicht, es ist nicht gut, warum tust du das, wer bist du überhaupt? Dass dort Gedanken kommen wie, boah, was ist, wenn ich mich gerade lächerlich mache? Was ist, wenn ich von Jesus öffentlich zurückgewiesen werde? Was ist, wenn ich es einfach gut lassen sein sollte? Ich habe es doch schon so viele Jahre auch geschafft. Vielleicht sollte ich diese Person wirklich nicht um mich bemühen. Was könnte dein Widerstand sein? Was könnte deine Frage sein? Was könnte deine Menschenmasse sein, die dich davon abhält, dein Anliegen, deine Not herauszuschreien? Was hält dich ab, einen kleinen Schritt, vielleicht auch nur einen Schrei in deinem Herzen Richtung Jesus zu machen? Aber der blinde Bettler ließ sich nicht abhalten. Er verwirft die Gedanken des Zweifels und er widersteht dem Widerstand. Er gibt sich nicht nur einen Ruck, sondern er ruft umso lauter als Reaktion des Widerstands nach Jesus, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Er lässt nichts unversucht, weil er sieht seine Chance jetzt zum Greifen nah. Am selben Wegesrand, wo er jetzt sitzt, geht Jesus vorbei. Und er lässt sich nicht entmutigen, weil er die Chance der Veränderung aus seiner Situation sieht. Das ist die Situation von dem Bettler und was ihn stark im Inneren bewegte. Und jetzt bleibt doch die Spannung in der Frage, wie wird dieser Jesus, der in diesem Fokus steht, alles zu vollbringen, wofür er eigentlich hierher gekommen ist auf dieser Erde, darauf reagieren? Wie wird dieser Jesus, der so viel Wichtiges und so etwas Gewichtiges zu tun hat, jetzt in diesem Moment auf diesen Hilferuf reagieren? Und wir kommen zum zweiten Punkt Er sieht Jesus. In Vers 40 und 41 steht, da blieb Jesus stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Und als er herangekommen war, fragte er ihn und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehend werde. Jesus blieb stehen. Das ist die Reaktion von Jesus. Trotz dessen, dass er in kürzester Zeit das Schlimmste für das Beste durchleben wird, bleibt er stehen. Ihn kümmert es, was diese Seele gerade durchlebt. Ich sehe mir, wie die anderen sagen, Jesus, lass uns weitergehen. Jerusalem ist schon fast vor unserer Nase. Wir haben es fast geschafft. Wir sind fast dort. Lass uns gehen. Aber nein, Jesus bleibt stehen. Er sieht den Bettler und er sieht den Glauben dieser Person. Er sieht diese Beharrlichkeit und den unbedingten Willen, dass Veränderung in sein Leben kommt, dass er mit Jesus in Kontakt kommt. Und diese Aussage, Jesus blieb stehen, ist wie eine Handbremse in dieser gesamten Geschichte. Es ist wie eine Handbremse, die uns zwingt, einmal innezuhalten und das Irrationale mal zu betrachten und zu sehen, der Sohn Gottes, der die Sünde der Welt tragen wird, kümmert sich jetzt um einen von Millionen Blinden? Jesus wusste ganz genau, was er tut. Und Jesus hat auch nur das getan, was er den Vater hat tun sehen. Das heißt, ich denke, er hat sich sehr bewusst entschieden, diese Straße zu dem Zeitpunkt an dem Bettler entlang zu gehen, um uns heute eine Botschaft mitzugeben. Weißt du, der Tag heute ist so wie damals. Jesus ist zwar nicht leibhaftig hier, aber er wird auch heute stehen bleiben, wenn du nach ihm rufst. Er hört dich, er sieht dich, du bist ihm wichtig. Du bist es ihm wert, dass er stehen bleibt, genau für dich. Ich werde später dazu einladen, dass du dich an ihn wenden darfst. Und wenn es soweit ist, dann darfst du auch Jesus sagen, was sich in deinem Inneren bewegt. Und wir wollen zusammen schauen, wie die Geschichte weitergeht. Jesus fragt diesen Bettler, was willst du, dass ich dir tue? Und da zucke ich zusammen, weil ich mir denke, ich glaube, alle drumherum haben verstanden, was sein Problem ist. Ich glaube, alle drumherum wissen, ey, das ist Jesus und wir wissen, was er kann. Jetzt kommt ein Blinder und Jesus fragt, was willst du denn, dass ich dir mache? Es ist doch offensichtlich. So, Jesus, du bist der Wunderheiler, du hast Lazarus zum Leben auferweckt, jetzt ist da ein Blinder, du hast schon so viele Blinde geheilt, was willst du, dass ich dir tue? Ist das nicht offensichtlich, was das Problem ist? Dieser Mensch ist blind. Jesus, es haben doch alle schon gecheckt, was das Problem ist. Dieser Mensch ist auf die Führung und die Hilfe von so vielen Menschen angewiesen. Und Jesus hätte es doch sehen können. Und trotzdem stellt Jesus ihm diese Frage. Und jetzt, gedanklich, hatte Jesus wirklich gefragt, weil er nicht wusste, was dieser blinde Bettler möchte? Oder wollte er sich nochmal sicher gehen, was genau in dem Herzen von dem Bettler vorgeht? Um darauf zu antworten, wollen wir einmal kurz in das Johannesevangelium, in das zweite Kapitel springen, dort Vers 23 und bis 25. Während des Passafestes war Jesus in Jerusalem. Viele glaubten an ihn, als sie die Wunder sahen, die er tat. Aber Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend, denn er kannte sie alle. Er wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Niemand braucht ihm etwas darüber zu sagen. Interessant, ich werde jetzt nicht in den genauen Kontext dieser Situation, also das nicht beleuchten, aber es geht darum, dass Menschen Wunder von Jesus gesehen haben. Er aber hat sich entschieden, ihnen sich jetzt nicht zu offenbaren, weil er wusste ganz genau, was im Innersten der Menschen vor sich geht. Und so sehen wir, und diese Stelle zeigt uns, dass Jesus die Herzen der Menschen und was sie im Innersten bewegt, kennt. Das, was sie nicht mal aussprechen, weiß er. Das heißt, Jesus brauchte diese Antwort tatsächlich von dem blinden Bettler nicht. Er wusste ganz genau, was sein Anliegen ist. Also kommen wir zu dem Blinden. Wenn die Frage nicht für Jesus war, um herauszufinden, was das Anliegen ist, dann kommen wir zu dem Adressaten dieser Frage. Es bedeutet, dass diese Frage für den Blinden war. Denn diese Frage sollte in dem blinden Bettler, in diesem Menschen, etwas bewegen. Es sollte eine tiefe Frage hineinlegen: Was willst du wirklich, dass ich dir tue? Führ dir mal folgenden Gedanken vor, Augen. Bei uns in der Innenstadt in Hannover, wenn man so durch gerade im Hauptbahnhofsviertel durch die Straßen geht, dann sind dort viele Bedürftige, viele, die auch am Wegesrand sind und offenkundig betteln. Und wenn ich jetzt auf sie zutreten würde und würde sie fragen: Was willst du, dass ich dir tue? Was wäre dann deren Antwort? Dass ich geheilt werde. Offenkundig nicht, sehr wahrscheinlich nicht, sondern sie würden mich nach dem fragen, was sie gerade augenscheinlich bedürfen, und zwar nach etwas Geld, um sich Nahrung und Kleidung zu kaufen. Der Bettler aber spricht: Herr, dass ich sehend werde. Wow. Dieser blinde Bettler fragt nicht nach Almosen, er fragt nicht nach Geld, sondern er fragt nach Heilung, nach einem inneren Bedürfnis, das tiefer geht als einfach nur seine leibliche Sorge, dass er den Tag mit Essen überlebt und sich was kaufen kann. Er will geheilt werden. Und damit kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt in dieser Begebenheit. Der Bettler wusste, wer vor ihm steht. Er war zwar blind, aber er hatte viel über Jesus gehört. Und er war näher an der Realität und konnte mehr Jesus sehen als die Menschen, die Augenlicht hatten. Er hatte das Oberflächliche durchdrungen und hat den Kern, die Gottheit, die Allmacht Jesu erkannt. Für ihn war Jesus nicht Jesus der Nazarener, der aus Nazareth, dem unwichtigen Ort stammende, sondern er nennt ihn den Sohn Davids. Wenn man um den kulturell jüdischen Kontext weiß und auch weiß, welche Erwartungshaltung das jüdische Volk durch ihre ganze Sklaverei, aber auch einfach Niederdrückung erlebt hat und sie einen Messias erwarteten, dann weiß man, dass dieses Prädikat oder der Titel Sohn Davids ein großes Gewicht hatte. Viele Propheten aus dem Alten Testament, also die Schriften, die das Volk zu dem Zeitpunkt hatte, sprachen von diesem Sohn Davids. Das heißt, der Erlöser und der Erretter, der aus der Gefolgschaft des Königs David kommen wird. Und es gibt eine Abstammungsliste ganz am Anfang des Neuen Testaments, und wenn ich ganz am Anfang sage, dann meine ich wirklich Vers 1 in Matthäus 1,1, da wird das bestätigt, da steht: Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Und dieser Titel war die Hoffnung der Menschen auf einen Erlöser und auf einen Befreier. Und dieser blinde Bettler spricht jetzt Jesus mit diesem Prädikat an und sagt: Du Sohn Davids, du Erlöser, du Erretter, du Messias, erbarme dich doch über mich. Sieh mich doch, kleine Seele, an, die ich hier am Wegesrand sitze und verzweifelt den ganzen Tag seit Jahren bettle. Und Jesus kommt zu ihm. Dieser blinde Bettler war sich bewusst, wer vor ihm steht. Und dann äußert der Bettler auf Jesus' Frage hin seinen Wunsch, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Jesus geht hier augenscheinlich auf den ausgesprochenen Wunsch ein und er vollbringt ein Wunder. Der Blinde wurde sogleich sehend. Wir sehen nämlich, dass er nun ohne Hilfe laufen konnte, denn da steht: und er folgte ihm nach. Das heißt, er war nicht mehr darauf angewiesen, dass jemand ihn hinführt und jetzt irgendwie da weiter begleitet, sondern er konnte ihm nachfolgen. Und ich möchte jetzt mal eine steile These in den Raum stellen. Ich denke, dass ein viel größeres Wunder als einfach nur ein physisches Wunder, eine physische Heilung passiert ist. Und wir können sehen, dass zwischen der Aussage sei sehend und dem Vollbringen des Wunders steht, Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Hä? Warum denn auf einmal gerettet? Es geht doch um die Heilung des Augenlichts. Es geht doch um die Blindheit des Mannes. Wenn wir in den Urtext schauen, dann steht für diesen Begriff gerettet sozo im Griechischen. Und das kann einerseits als erretten oder retten, aber auch als heilen übersetzt werden. Und ich denke, dass wir tatsächlich beides so stehen lassen können, denn es ist beides wahr. Es ist hier eine Heilung auf zwei Ebenen passiert. Es ist das Offenkundige passiert, das er nun sehen kann. Aber Jesus geht noch tiefer und sagt, du bist gerettet. Es ist eine Heilung tief im Inneren dieses Menschen passiert. Und um diesen Zustand zu begreifen, um diesen Übergang zu begreifen, möchte ich kurz auf das größte Problem des Menschen zu sprechen kommen und einmal zusammenfassen. Gott schafft den Menschen in einer vollkommenen, alles erfüllenden Beziehung. Er schafft ihn als Gegenüber in einer Verbindung und Gemeinschaft mit ihm zu sein. Es ist das Leben. Aber der Mensch Adam entscheidet sich, losgelöst von Gott zu sein. Losgelöst von seinem Schöpfer, von dem, der Leben ist und spendet. Er koppelt sich ab und das ist der Tod. Und das ist nämlich die große, klaffende Wunde auch dieses Mannes. Getrennt zu sein von seinem Schöpfer, von seinem liebenden Vater. Nicht in Verbindung zu sein mit dem, für den du geschaffen bist. Und Jesus antwortet hier dem Mann auf diese Not. Er sieht das größere Problem. Jesus sprach zu ihm, sei sehend. Was bedeutet dieses Sehendwerden, dieses Öffnen der Augen? In Apostelgeschichte 26,18 steht, öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an Jesus zu Gottes heiligen Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Epheser 1,18 sagt, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und genau das ist doch das viel, viel größere Wunder. Zurück in die eigentliche Bestimmung des Menschen, in die Beziehung zu Gott zu kommen, in die Gegenwart zu kommen von dem liebenden Vater, errettet zu sein auf Ewigkeit. Warum kann ich hier so mutig behaupten, dass dieses Wunder in dem Menschenleben hier passiert ist? Ganz einfach, weil es ein sichtbares Zeichen dafür gab. Vers 43 zeigt, sogleich wurde er sehend und er folgte Jesus nach und er pries Gott und das ganze Volk, das dies sah, pries Gott. Wir sehen, dass eine Herzensveränderung passiert ist. Wir sehen, dass etwas in seinem Herzen in Richtung Gott gekehrt wurde. Wir sehen, dass Leben und Heilung in seinem Leben plötzlich groß geworden ist. In diesem Leben von dem Menschen ist erstaunlich viel passiert. Er folgt Jesus nach und es ist positiv alles auf den Kopf gestellt. Und auch die umherstehende Volksmenge, die vorher so drauf erpicht war, ihn aufzuhalten, sieht dieses Wunder und kommt in einen Lobpreis. Preist Gott dafür, was sie gerade erleben durften. Es lobt Gott. Wisst ihr, die jüdische Bevölkerung hatte unterschiedliche Erwartungshaltungen an den Erlöser, an den Erretter, an den Messias. Die einen dachten, er wird mit physischer Gewalt sie von den Römern befreien. Aber andere verstanden das größere Geheimnis hinter dieser versprochenen Person. Was willst du wirklich, dass Jesus dir tut? Der blinde Bettler hat von Jesus gehört und als Jesus sich ihm näherte, da hat er seine Chance gesehen und er wandte sich an Jesus und er fing an zu rufen und er schrie und trotz des Widerstands im Äußeren und Inneren rang er darum. Und Jesus bewegte vor allem das geistliche Schicksal dieses Menschen. Er blieb stehen und er ließ diesen Bettler holen, denn er kannte das Anliegen und die Not. Und der Bettler fragte nicht nach Almosen, er fragte nicht nach dem, was ihn in die nächsten 7 Stunden irgendwie über die Runden bringt, denn er wusste, wer vor ihm stand. Und Gott heilt diesen Menschen auf eine viel tiefere Ebene, als er sich selbst bewusst war. Ich möchte uns jetzt alle bitten, dass wir die Augen schließen, um in erster Linie jetzt diese Gedanken einfach wirken zu lassen und auch, um gleich einfach etwas Privatsphäre zu schaffen. Wenn du jetzt verstehst, wer dieser Jesus ist, was würdest du ihn fragen, wenn er sich zu dir wenden würde? Er ist der große, allmächtige, verstandübersteigende, überwältigende, unfassbare Gott. Und dieser großartige Gott wendet sich in seiner Größe mit einem liebevollen Blick zu dir. Und er reicht dir die Hand. Er ist immer ansprechbar und gerade jetzt möchte er die Frage stellen, was willst du wirklich, dass ich dir tue? Jesus bewegte vor allem das geistliche Schicksal dieses Menschen. Was hatte mehr Gewicht? Was hatte die tragendere Rolle? Einfach nur die physische Heilung? Dann wäre er sein Leben lang mit Augenlicht durch die Welt gezogen, aber es wäre die große Frage nicht beantwortet gewesen. Nein, er hat mehr bekommen. Er hat Augenlicht bekommen, aber er konnte auch das Licht der Welt erblicken. Er konnte es sehen und das ist der Unterschied. Was ist mit dir? Jesus lädt dich jetzt ein. Der Blinde fragte nach Heilung und Gott schenkte ihm einen verstandübersteigenden Prozess der Genesung, dass er es fast gar nicht ergreifen konnte. Er schenkte ihm ewiges Leben. Gott ist da. Und du darfst ihn jetzt bitten, dass er in dein Leben kommt, dass er das Steuer übernimmt. Du darfst ihm dein Leben hingeben, dein kaputtes, zerbrochenes Leben im Tausch für göttliche Verbindung und Heilung, im Tausch für das echte und ewige Leben mit ihm. Wisst ihr, als ich nach diesem dunklen Parcours in Hamburg zum Ausgang kam, da wurde es plötzlich hell. Die Umgebung lichtete sich im wahrsten Sinne des Wortes und ich konnte die Welt wieder mit allen Farben und Akzenten sehen. Wenn du dich für Jesus entscheidest, dann wirst du Teil der Familie Gottes und du wirst so einiges sehen, was du vorher nicht wahrnehmen konntest, live und in Farbe. Und wenn du dich heute für ein Leben mit ihm entscheidest, dann möchte ich dich einladen einfach, für dich selber als Bekräftigung, aber auch, dass wir dich im Gebet mittragen können, gerne ein Handzeichen zu geben. Und dafür ist jetzt Raum. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir dein belebendes Wort hören dürfen. Ich danke dir, dass du Licht in unsere Leben hineinleuchten lässt. Ich danke dir, dass du dich uns offenbarst und heute wieder ein Stück näher und mehr. Ich danke dir, dass du uns deine Güte und Barmherzigkeit zeigst, wirklich dein Sinnen danach, in unsere Nähe zu kommen. Du entscheidest dich dort, wo wir am Wegesrand sind im Leben, wirklich vorbeizuziehen. Und wir dürfen wissen, dass du da bist und wir dürfen nach dir rufen. Wir dürfen unsere innersten Anliegen vor dich bringen. Und ich bitte dich, dass dieser Gedanke tief in uns hineingesät wird, dass er uns nicht nur diese Woche, aber vor allem in unserem Leben durchträgt, zu wissen, wir dürfen rufen und du bist jemand, der stehen bleibt, der unsere Not sieht und sogar deswegen extra unseren Weg kreuzt. Danke dir, Jesus, du bist gut in allem, was du tust und wir dürfen zu dir kommen.